Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, vor einigen Jahren, da kursierten wirklich viele Schlagzeilen um den China-Exodus. Viele Firmen verließen angeblich China, gaben ihre Geschäfte auf und suchten anderweitig nach Absatz und teilweise sogar Produktionsmärkten. Aber ist das wirklich der Fall? Vor allem im Konsumbereich. Dort geistert dieses Gerücht bis heute und wir sehen auch viele Entwicklungen. Aber wir müssen mal genauer schauen, was passiert dort eigentlich? Schlagzeilen versus Realität. Denn vieles, was sozusagen oberflächlich passiert, ist zu begründen oder ist mit einer gewissen Distanz und Einordnung zu betrachten, um zu verstehen, wie sich China entwickelt und wie wir auch China betrachten müssen als Investoren. Und ganz wichtig dabei, und das habe ich auch in meinem Buch immer wieder jetzt erwähnt, es geht gar nicht darum, ob ich jetzt direkt in China investiere mit einem Direktinvestment, aber wir sind im Leben ganz oft indirekt zumindest mit China verbunden. Beispielsweise, wenn du eben in eine deutsche oder US-amerikanische Firma investierst, die einen großen Teil vom Umsatz in China erwirtschaftet und ganz viele haben eben ihren zweitwichtigsten Absatzmarkt, meistens ist die USA die Nummer eins und den zweitwichtigsten immer noch in China. So, und jetzt gibt es ganz prominente Fälle, die eben aber anfangen, ihr China-Geschäft teilweise zu verkaufen. Warum ist das wichtig? Wir müssen mal genauer schauen, was dort passiert. Denn wichtig ist schon mal zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Rückzug aus Desinteresse und strategischen Anpassungen. Und da gehe ich jetzt auf einige Beispiele ein, die auch noch sehr aktuell sind und besonders interessant in diesem Zusammenhang ist Häagen-Dazs. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es richtig ausspreche, vielleicht ist es auch Häagen-Dazs. Häagen-Dazs, klingt sehr skandinavisch. Genau dieser Eindruck soll auch suggeriert werden, aber es hat überhaupt nichts mit irgendeinem dänischen Unternehmen zu tun, sondern es ist eine US-amerikanische Erfindung von einem polnischen Immigranten, der in den USA dann diese Kette gegründet hat, Speiseeis. Ich muss dazu sagen, ich bin zum ersten Mal auf diese Marke aufmerksam geworden, 2012, als ich in Singapur war. Ja, also schon klar, die sind immer in den Malls überall zu finden, auch bis heute noch. Aber ich selbst, das muss ich hinzufügen, ich esse überhaupt kein Eis, also überhaupt kein Speiseeis. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Kuh gegessen habe, also kommt quasi gar nicht vor, mache ich mir gar nichts draus, kann dem nichts abgewinnen als Kind, klar, aber jetzt schon lange nicht mehr. Insofern war ich auch nie Kunde dort, aber ich dachte damals auch, ja, wird irgendwas Holländisches, Skandinavisches sein, keine Ahnung, nee, natürlich nicht, so. Und durch dieses Image und diese, ja, sozusagen auch starke Marke hat man eben geschafft, in vielen asiatischen Ländern Fuß zu fassen. Heute sieht es allerdings ein bisschen anders aus und gerade in China, wir wissen, dünne Margen, hohe Fixkosten teilweise, auch in den Malls natürlich. Umsonst kannst du dort nicht einfach einen Laden mieten. Und das hat dazu geführt, dass man hier große Probleme bekommen hat und dass, ja, erstmal die lokalen Konkurrenten teilweise deutlich mehr Filialen haben. Also Dairy Queen ist ja so ein Ding. Die haben über 1800 Filialen in China und Häagen-Dazs hat irgendwie nur 250. Und da gab es eine Rettung, denn ja, der Besitzer, das ist General Mills, den kennt ihr vielleicht, also von Häagen-Dazs, General Mills ist auch börsennotiert. Und die haben das operative Geschäft abgegeben an ein Konsortium, und zwar an eine Teekette. Und auch die Teeketten, also Milchtee vor allem, ne, die sind in China mittlerweile so ein bisschen, die machen alles. Also sie gehen so ein bisschen mit Kaffee rein, ein bisschen mit Desserts, ein bisschen mit eben auch Speiseeis. Und ja, man sieht, dass dann Unternehmen, die auch sagen, ach, wir können da überhaupt nicht mehr mithalten, wir wissen gar nicht so richtig, wie eine sinnvolle Lokalisierungsstrategie für uns noch aussehen soll, die sagen dann, okay, wir geben das besser ab. Und das macht auch Sinn, weil ansonsten schreiben sie dann rote Zahlen oder müssen die Marktanteile mit hohen Investitionen irgendwie versuchen zu halten. Und ich glaube, auch viele können sich gar nicht vorstellen, was dort in China teilweise abgeht. Also auch dort Tech-Hintergrund, ja, also Ningxi, die haben es gekauft. Die werden zum Beispiel massiv von ByteDance. ByteDance ist die Mutter von TikTok und teilweise auch von Tencent mit Kapital gefüttert. Also das ist unfassbar komplex dabei. Also wenn ich das jetzt so ausdrücke, klingt es nicht besonders komplex, aber diese Strukturen und wer da teilweise auch Interessen hat und wie die das dann umsetzen, also da muss es schon sehr, sehr gut sein mit dem entweder lokalen Management, was wirklich absolut fit ist, aber so eine Strategie, nach dem Motto, okay, großes Headquarter irgendwo in den USA, wir schicken ein paar Manager rüber, heiern, stellen ein paar Locals ein. Ihr seht, Anglizismen heute sind auf jeden Fall groß bei so einem Thema. Und dann wird es schon irgendwie laufen, weil die Chinesen, die mögen ja unsere Marke. Das funktioniert nicht. Zumal du auch immer bedenken musst, Häagen-Dazs, das ist vielleicht ein Begriff, mit dem ja, meine Generation sogar noch mehr anfangen kann. Aber die Neuen, die jetzt kommen, die sagen, Hegen was? Kenne ich nicht. Sagt mir auch nichts. Ist weder für mich irgendwie in meiner Kindheit was Besonderes gewesen, noch kann ich mich jetzt mit der Marke besonders identifizieren. Warum sind da überhaupt diese komischen Punkte über dem A? Was heißt das überhaupt? Ja, übrigens, das ist sozusagen der Beweis. Es kann nicht dänisch sein, denn ein Ä gibt's im Dänischen nicht, soweit ich weiß. Also zumindest nicht so geschrieben. Ich habe auch gelesen, einige sagen, es wäre eine sprachliche Vergewaltigung der Namen. Aber ich will jetzt nicht auf der Marke rumreiten. Ich will einfach sagen, okay, viele westliche Konzerne wie eben Häagen-Dazs nutzen jetzt lokale Partner nicht unbedingt, um das Ganze zu begraben, sondern einfach um, ja, die neuen Gegebenheiten des Marktes zu reflektieren. Es gibt aber auch Gegenbewegungen, wo die Marke sagt, nee, wir gehen richtig stark rein und expandieren auch. Also wir geben das nicht einfach nur ab und gucken mal, was passiert. Und das ist zum Beispiel eine Marke, die wir alle kennen, und das ist Subway. Ja, also der Sandwich-Laden ist, glaube ich, sogar war mal der größte, ich weiß nicht, ob es noch so ist, habe ich jetzt keinen Research gemacht zugeben, war lange Zeit tatsächlich die Fast-Food-Marke mit den meisten Filialen auf der Welt, also vor McDonald's und so weiter, weil die natürlich auch ganz viele kleine Läden haben. So. Und die sind in China kaum gewachsen eigentlich über Jahre. Die waren relativ wohl drin, aber die sind so Mitte der 90er rein und dann sind die in 30 Jahren fast nicht gewachsen, gerade mal um 500 Läden, also das ist nichts für so eine Kette. Und auch dort hat man dann gesagt, okay, wir müssen irgendwas ändern. Wendepunkt 2023, Übernahme durch ja ein Private Equity, und hat dann eine Übergabe im Prinzip gemacht von den Franchise-Rechten an eine lokale Firma. Und auch dort hat man jetzt gesagt, okay, wir werden richtig investieren, aber dann eben gezielt und sinnvoll. Und dann hat man einfach letztes Jahr mal über 300 Läden aufgemacht. Ja, muss man sich überlegen. Und plan weitere mehr als 300. Also man will relativ schnell auf weit über 1000 kommen. Überrascht mich selbst so ein bisschen. Aber jetzt muss man auch verstehen, was macht man hier? Auch hier geht man ganz andere Wege. Also klar, vieles passiert auch im Social-Media-Bereich. Darf man nie unterschätzen. Integration von irgendwelchen Apps und so weiter. Aber ganz wichtig ist Lokalisierung. Was macht man hier? Die Menüs halt vor allem anpassen. Also ich sag mal, bei einem Speiseeis ist, glaube ich, dort sozusagen der Spielraum ein bisschen geringer. Natürlich kann ich mit Geschmäckern arbeiten. Klassisch, ich hau einfach überall Matcha rein, was weiß ich, und habe irgendwelche Comicfiguren, die vielleicht meine Eiscreme sponsern, was weiß der nicht. Ja? Aber jetzt hier ist es noch viel drastischer, dass ich sage, okay, was ist ein Subway? Sandwich, okay. Aber was will denn die chinesische Bevölkerung? Die will, und da sehen wir ganz klare Trends, zum Beispiel eher ein bisschen in dieses gesündere, leichtere Essen rein. Und da macht man eben zum Beispiel Energy Bowls, irgendwelche Wraps, leichtere Mahlzeiten, Frühstücksangebote, Abendsachen, ja, also auch angepasster fürs sozusagen chinesische Büro. Also ich glaube, gerade beim Frühstücksbereich kannst du dort viel machen, weil dort auch die Chinesen nicht unbedingt immer eine heiße Mahlzeit brauchen, ja. Aber die Chinesen brauchen das mittags, glaube ich, schon. Also das sind meine eigenen Überlegungen jetzt, wo es komplett, ja. Mittags werden sich nicht so viele Chinesen jetzt unbedingt ein Subway holen wie bei uns. Ja, bei uns, wir wissen ja, auch in Deutschland, Amerika, wir sind ja die absoluten Pragmatisten, was Essen angeht. Ja, viele sagen ja, wir essen ja eh nur, um zu überleben. So würde ich es jetzt nicht sagen. Das war früher mal so. Aber uns muss es schnell gehen. Ja, deswegen, wir kennen ja auch den Döner. Den gibt's ja auch nicht überall so in allen Ländern. Das ist ja auch was, was sehr angepasst ist. Ja, und diese Convenience, die ist bei uns gefragt in der Zeit. Aber die Chinesen, obwohl sie sehr pragmatisch auch sind und obwohl sie natürlich auch auf Schnelligkeit bauen, die brauchen schon eine andere Mahlzeit, gerade mittags. So. Aber morgens kann ich mir das durchaus vorstellen. Oder dass man mittags sagt, wir haben eben andere Mahlzeiten, haben trotzdem irgendwas Warmes noch dazu, ist aber leicht und natürlich top integriert. Ja. Und da sehen wir, wer sich hier wirklich anpasst. Der kann erfolgreich sein, aber ganz klar ist, ob das jetzt hier wirklich erfolgreich sein wird, das steht auch noch nicht fest. Ja, also eine reine Expansion und Investition ist ja alles andere als ein Erfolgszeichen. Es zeigt aber, man ist ja anscheinend überzeugt. Ansonsten würde man wahrscheinlich nicht so viel dann trotzdem investieren. Denn ja, natürlich ist das Ganze nicht umsonst. Und solche Sachen sehen wir immer wieder. Also wir haben ein sehr kompetitives Umfeld in China. Und natürlich heißt es auch, bei den Preisen ist ein gewisser Deckel drauf. Aber, wie ich auch schon mal in einem anderen Beispiel gezeigt habe, mit zum Beispiel Costco und Walmart, das sind ja praktisch Mitgliedschaften bei irgendwelchen Supermärkten, die relativ teuer sind. Und auch dort sehen wir, dass die Chinesen darauf abfahren, weil sie sagen, okay, dafür geben wir Geld aus, das ist für uns Premium, aber dann muss auch stimmig sein, dann muss ich wirklich was davon haben. Und dass die Chinesen einfach nur überall jetzt sagen, finanzielle Probleme haben, Kosten sparen, immer noch aufs Billigste gehen, das stimmt nicht, das geben die Statistiken nicht her. Wenn sie es aber natürlich können, in gewissen Bereichen, dann klar. Ja. Und da ist eben die Frage, wie du das aufsetzt, wie du das vermarktest und ob du an diesem Preiskampf so überhaupt partizipieren musst überall. Ja. Interessant zu beobachten. Schauen wir mal, wie das dann wird mit Häagen-Dazs und Subway. Eine dritte Marke, die ich auch schon sehr oft besprochen habe, nicht nur abends zu ihrem Podcast, da habe ich auch schon letztes Jahr in Shanghai, ziemlich genau vor einem Jahr, ziemlich genau, ja. Ich bin übrigens bald wieder in China, aber nicht in Shanghai. Und letztes Jahr bin ich genau um die Zeit auch nach Shanghai geflogen. Und da habe ich ein Video gemacht über Kaffee, aber die Kaffeeketten, über Starbucks ganz konkret, ja. Und Starbucks ist ja immer noch ein Riesending überall. Also in China über 8000 Filialen, der zweitgrößte Markt. Die haben ja auch im Prinzip genau denselben Schritt gemacht. Also interessant, die geben alle ihr Geschäft irgendwie ab. Und bei Starbucks war es die Investmentfirma Boyu Capital. Und dort hat man eben auch gesagt, okay, macht ihr das mal. Ja, und da hat dann im Prinzip 60%, also eine Mehrheitsbeteiligung, abgegeben und behält selbst 40% und letztendlich die Lizenzrechte. Und das ist schon spannend. Also natürlich als Investor bin ich hier besonders sozusagen alarmiert. Und glaube schon, dass Starbucks, und habe ich auch in einem Video damals gesagt, was übrigens unfassbar schlecht geklickt wurde, dass Starbucks meistens immer noch eine Chance hat, vor allem wenn sie eben nicht auf diesen Preiskampf vorgehen und versuchen jetzt gegen die kleinen Ketten zu konkurrieren, sondern wenn sie vor allem das machen, was stark ist, auch ihre Lokalitäten. Ich bin jemand, der jeden Tag irgendwo einen Kaffee trinkt, nachmittags meistens. Also jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal heute, ich arbeite hier morgens, mache ein bisschen meinen Sport, lese ein bisschen was, also lesen, ja, Content konsumieren, ja, also China, Wirtschaft. Und nachmittags gehe ich eigentlich immer raus. Ich arbeite fast nie von irgendwo außerhalb. Ausnahme war mein Buch. Mein Buch habe ich immer in einem Café geschrieben, aber meine Arbeit mache ich daheim. Nachmittags gehe ich raus, suche mir irgendwie ein schönes Café. Da würde ich normalerweise nie Starbucks wählen. Und ich bin jetzt kein Kaffee-Experte. Ich trinke gerne einen Kaffee. Für mich ist es ein reines Genussprodukt. Kein Koffeinschock. Es ist auch kein, jetzt für mich irgendwie so ein Ding, dass ich jetzt irgendwie so Barista-mäßig unterwegs bin oder dort jetzt irgendwie besondere Noten rausschmecke. Ich trinke einfach normalerweise hier einfach einen guten Kaffee. Fertig. So. War ich aber schon ab und zu im Starbucks in den letzten Jahren? Ja. Und warum? Weil die teilweise extrem gute Locations haben, überall in Asien. Es gibt manchmal irgendwie eine nette Kreuzung oder eine richtig gute Ecke, wo ich sage, hier würde ich gerne Kaffee trinken. Und das Einzige, was ich sehe, ist Starbucks. Starbucks hat auch ganz oft draußen immer noch Stühle. Ich sitze natürlich gerne draußen und schaue da ein bisschen mir die Welt an. Und dann sage ich, ja, am Ende ist mir egal, ob der Kaffee jetzt natürlich da erstmal vergleichsweise ein Ticken teurer als andere, aber und viele sagen, ja, schmeckt ja auch überhaupt nicht, aber für mich, Starbucks schmeckt halt einfach normal, ist kein besonderer Kaffee, ist überteuert, weiß ich, aber dann zahle ich halt fürs Ambiente und die Location. Und das schafft Starbucks bis heute ganz gut, und wenn sie das auch so darstellen, oder natürlich vor allem, wenn ich jetzt hier auch bin, in Malaysia, wer sitzt denn da drin? Einmal Touristen, ja, weil Touristen immer sagen, okay, ich weiß nicht genau, na komm, Starbucks, da wissen wir, was wir haben. Und natürlich Leute, die dort arbeiten. Also ich würde auch sagen, hier, wenn ich jetzt so reinschaue, das mache ich auch wirklich immer, also am Vorbeilaufen, nehmen wir oft auch so Glasfassaden, die Hälfte sitzt dort mit einem Laptop und arbeitet, ja. Und wenn Starbucks das gut macht, dann haben sie da nach wie vor eine große Chance, ja. Aber ihr wisst natürlich, keine Investmentempfehlung. Und übrigens hier in Malaysia, da muss ich sagen, sieht es ein bisschen anders aus. Und da sind wir bei einem Thema, was ich schon in einigen Folgen angeschnitten habe. Starbucks tut sich hier auf einem anderen sozusagen Level schwer. Und das hängt alles so ein bisschen mit diesem Nahostkonflikt zusammen. Auch dort hat man sich so positioniert, wie es nicht allen malaysischen Bürgern schmeckt. Und die haben mehr drastisch zurückgefahren. Also die Anzahl von den Läden, die lag bei über 400 in der Spitze. Mittlerweile sind wir unter 300. Hat auch mit Kostengründen zu tun. Und natürlich auch, wir haben hier lokale Konkurrenz, sowas wie Zus Café oder auch die Teemarken aus China, die hier reindrängen. Also das ist ganz krass, dass die hier wirklich in Malaysia richtig für Furore sorgen. Und die haben teilweise auch die Läden von Starbucks übernommen. Wobei das ja nochmal eine leicht andere letztendlich Produktkategorie ist. Also nicht jeder, der jetzt vorher bei Starbucks Kaffee getrunken hat, bestellt sich jetzt den Milchtee. Aber wir sehen natürlich, dass ja auch gerade hier in Malaysia, muss man auch sagen, ist es einfach sehr kompetitiv. Also sehr viele auch chinesische, lokale Marken. Also die lokalen Marken, muss man mal gucken, sind jetzt chinesisch oder nicht, weil die haben meist chinesische Namen. Und natürlich darüber hinaus auch vom Preis her, Malaysia ist das schon sehr kostensensibel. Selbst die Währung ist relativ schwach, aber die Preise hier sind recht gering, muss man sagen. Und da hat natürlich Starbucks schon ein Problem. Ich glaube, sie haben auch, mir ist aufgefallen, dass Starbucks hier sehr günstig war. Ich glaube, sie haben es auch nicht geschafft, ihre Premiumpreise hier durchzusetzen. Zum Beispiel in Thailand oder auch selbst in China ist Starbucks noch relativ teuer im Vergleich zu anderen Ketten. Ich glaube, das konnten sie in Malaysia gar nicht durchsetzen. Ja. Und die haben ihre Top-Locations hier fast alle abgegeben. Ja. Nur noch wirklich dort, wo man sieht, okay, da ist wirklich dann auch Verkehr mit Hotels, Tourismus, Leute, die dort arbeiten. Ja. Also das ist mal so als kleine Note. Aber jetzt zurück zu China. Malaysia ist ja nur ein Stück weit repräsentativ. Man muss natürlich immer genau gucken, welcher Markt. Aber selbst wenn die jetzt hier komplett alles zuklappen, wäre es jetzt für mich als Investor nicht so relevant. China ist relevant, ja. Also ich kann nicht in Starbucks investieren und sagen, ja, das ist in China, das ist nicht so, wichtig, weil vor allem das Wachstum, das kommt eben ganz oft aus China, ja. Also es geht ja nicht nur darum, die Dividende abzufrühstücken und Cash zu generieren, sondern es geht ja auch darum, wächst das Unternehmen und wenn es aufhört zu wachsen, dann bin ich raus, ja. Und da muss man sagen, ja, ist es schon interessant, wie die Firmen das im Einzelnen machen. Ich glaube, manche Firmen müssen einiges verändern. Manche müssen sich aber vielleicht sogar wieder auf das rückbesinnen, wo sie herkommen. Also ist auch die Gefahr, dass du zu arg abfärbst oder also genau genommen färben die anderen auf dich ab, so rum. Und dass du zu arg versuchst, irgendwelche lokalen Spielchen mitzuspielen, wo du aber eigentlich nicht gewinnen kannst. Und am Ende verlierst du quasi komplett deine Markenidentität. Ja, das ist natürlich schon auch eine Gefahr, die ich sehe bei vielen Firmen. Aber gerade in diesem Konsumbereich sehen wir, es hängt natürlich ganz stark davon ab, was das Management macht, ja. Und auch dort nochmal Hinweis auf mein Buch, was demnächst erscheinen wird, oder zumindest der Verkauf wird demnächst starten, erscheinen wird es dann erst wahrscheinlich im Herbst. Aber dort nenne ich auch ein, zwei Beispiele ganz konkret. Ist jetzt nicht der Grund, warum man das Buch kaufen sollte, aber dort gehe ich ein bisschen näher drauf ein nochmal. Warum eigentlich einzelne Marken das schaffen und was auch das Management für eine Rolle spielt. Das ist einfach immer wieder interessant, dass dieses, ich gebe das mal irgendwie ab, dieser Ansatz, und es wird schon laufen in China, dass das ja jahrelang funktioniert hat, fast automatisch. Also muss schon sehr, sehr, sehr dilettantisch rangehen, dass es nicht geklappt hat. Und diese Zeiten, die sind eben vorbei. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gibst es komplett ab, oder du musst selbst mit einer unglaublichen Expertise und mit einem unglaublichen Fokus versuchen, das China-Geschäft sozusagen weiter am Laufen zu halten und natürlich letztendlich auch die Potenziale gegen Wachstum zu drücken. China ist ein interessanter Markt für alle und natürlich auch für die Trends. Denn wenn du nicht in China bist, dann hast du möglicherweise auch das Problem, dass du Trends verschläfst oder die Chancen, die sich aus China ergeben für andere Märkte, verkennst. Natürlich ist es im Tech-Bereich viel stärker. Ja. Da musst du eben bei Forschung und Entwicklung auch mit dabei sein. Das ist jetzt nicht ganz so stark. Aber es gibt durchaus Trends, die vielleicht in China entstehen, wo man sagt, Moment, die können wir replizieren auf unserem Markt oder zumindest mal testen. Ja. Deshalb ist natürlich der Konsummarkt in China trotzdem auch abseits des reinen Wachstums für viele Firmen nach wie vor sehr, sehr interessant und strategisch relevant. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia. Hui. Xian.